Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich wollte mir eigentlich vornehmen, dass wenn die Kinder runtergehen, ich habe es jetzt gerade nicht verpasst, dass wir diese Zeit nutzen, weil das immer so eine vielleicht Zeit ist, wo man wartet, bis die Kiddies endlich unten sind, dass man die Zeit nutzt und einfach seinem Nebenmann Hallo sagt und Gottes Segen wünscht. Ja? Und wenn zufällig dein Ehepartner ist oder deine Freundin, dann gib der Person nochmal einen Knutscher, das ist in Ordnung. Sehr gut. So, ihr Lieben, mal kurze Frage, was heute für ein Tag? Sonntag, Pfingsten, genau, heute ist Pfingsten und die meisten von euch, die hier sitzen, haben schon viele Pfingsten erlebt, aber ich glaube, ihr alle habt schon viele Pfingsten erlebt und somit kennt ihr wahrscheinlich auch die Pfingstgeschichte. Und ich freue mich total über diesen Bibeltext, über den ich heute predigen darf. Der steht nämlich in Apostelgeschichte 2 mit der Überschrift, in meiner Bibel zumindest, das Kommen des Heiligen Geistes. Und wenn ich jetzt anfange zu lesen, bis ich fertig bin, sind 20 Minuten vergangen, weil ich nicht ganz so schnell lese. Und dann wäre das schon die Predigt. Daher werde ich jetzt nicht den kompletten Text lesen, sondern immer wieder Aspekte rausnehmen und werde ich nicht über jeden Vers predigen können, weil das sonst ein Mammutprojekt wäre. Aber wenn du dir mal vielleicht, die meisten von euch haben ja heute Morgen frei und morgen Pfingstmontag müssen die wenigen arbeiten, die wenigsten. Aber vielleicht kannst du dir ja mal als Aufgabe nehmen, Apostelgeschichte 2 zu lesen. Das ist ein Kapitel, das schafft man eigentlich in wenigen Minuten, aber wenn du meinst, du brauchst ein bisschen länger, dann hast du 2 Tage Zeit, heute und morgen, dann schau doch mal rein und frag doch Gott, was er dir sagen möchte zu diesem Text. Ich habe heute die Predigt überschrieben mit Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde. Und ich glaube, dass Pfingsten eines der ganz, ganz großartigen Momente in der neutestamentlichen Geschichte sind. Ja, wir feiern 3 große Feiertage im Jahr oder ne, wir feiern natürlich auch mehr, aber das sind so die 3 großen, sind so Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Und Pfingsten, da ist was unglaublich Großartiges passiert. Und ich würde die Predigt gerne in 3 Teile einteilen. Oben links seht ihr ein Bild, das ist eine Taube, das ist so ein Zeichen für den Heiligen Geist. Da möchte ich euch aufzeigen, dass es der Heilige Geist ist, der gekommen ist, der die Jünger zugerüstet hat, um eben dann später auch Gemeinde zu gründen. Und das ist quasi die Aufteilung der Apostelgeschichte 2. Dann der zweite Part der Predigt, die bei ersten beiden sind ein bisschen kürzer als der dritte, deswegen ist das Bild, das dritte Bild größer. Der zweite Part, da geht es so um die Pfingstpredigt von Petrus. Ja, da passiert was, der Heilige Geist kommt, es kommt, passiert was und danach stellt sich Petrus hin vor die Menschen und predigt erstmal. Eine unglaublich coole Predigt. Auch da werde ich nicht komplett was raus, also einzelne Sachen rausnehmen, aber komplett drüber predigen kann ich heute Morgen nicht. Aber lest euch das durch. Und der letzte Teil, da geht es um Wachstum, um die Gemeinde, quasi der Start der Gemeinde. Und ich glaube, gerade so bei den 3 Dingen können wir als Gemeinde oder generell alle Gemeinden sich ganz viele Scheiben von abschneiden. Ja, weil ich glaube, dass es einen Grund gibt, warum wir uns hier versammeln. Ja, nicht einfach, um uns zu betüdeln zu lassen durch Musik oder einfach nur Freunde zu sehen, sondern es gibt einen Grund, warum Jesus letzten Endes oder auch hier der Heilige Geist die Gemeinde initiiert. Folgendermaßen, alles, was vor Apostelgeschichte 2 passiert, könnt ihr auch nachlesen, aber mal ganz kurz ein Recap davon. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden und ist den Jüngern begegnet. Und in dieser Begegnung sind die Jünger so richtig, richtig heiß. Ja, die haben richtig Bock, irgendwie was zu starten und sagen, Jesus, du hast gesagt, wir sollen hingehen und den Menschen von dir erzählen, von deinem guten Evangelium, gute Taten tun und sie taufen. Und Jesus sagt, warte mal, Moment mal, nicht so schnell. Also ein Strategiezug von Jesus sagt, geht noch nicht einfach wahllos rum und macht das, sondern geht nach Jerusalem und versammelt euch und wartet, bis ich meinen Geist schicke. Das heißt, er hat schon Pfingsten angekündigt. Eigentlich darf das keine Überraschung sein für die Leute, die Pfingsten erlebt haben in Apostelgeschichte 2. Er hat nämlich gesagt, ich werde meinen Geist schicken und euch zurüsten. Und bis dahin wartet, versammelt euch, betet Gott an. Und das ist das, was sie tun. Dann gehen sie nach Jerusalem und treffen sich regelmäßig im Tempel, aber auch in einem Haus. Man vermutet in einem Haus. So heißt es, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und dann in Vers 2, und plötzlich geschah es aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber das war das Bild. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Man hat so das Gefühl, oder mir ging es so, als ich als Teenager, Jugendlicher mal ein bisschen mehr die Bibel in die Hand genommen habe, wenn ich ehrlich bin, als Kind so weniger, aber als jugendlicher Teenager habe ich dann, wurde mir empfohlen, Apostelgeschichte 2 zu lesen, weil das so den Glauben weckt, ja, weil das irgendwie ja Freude macht auf mehr. Und das habe ich dann gemacht und habe die Apostelgeschichte gelesen und bei mir kam dann irgendwie so rüber, okay, da taucht der Heilige Geist das allererste Mal auf. Und das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt. Vorher hören wir im Alten Testament von Gott, dem Schöpfer, und wie Gott seine Geschichte schreibt mit einzelnen Personen, mit Israel und jetzt irgendwie durch Jesus mit der ganzen Welt. Und im Neuen Testament hören wir mehr Geschichten von Jesus. Und jetzt mit Apostelgeschichte 2 taucht auf einmal quasi die Dreieinigkeit, wird vereint, der Heilige Geist auf. Aber das stimmt gar nicht. Das wird so ein bisschen suggeriert, oder in meinem Bibellesen war das zumindest so. Aber der Heilige Geist war schon immer da. Beispielsweise liest man das in der Schöpfungsgeschichte, dass der Geist Gottes quasi über dem Tohuwabohu schwebte. So heißt es, das Brausen vom Himmel her war wie ein gewaltiger Wind. Und das war ein Zeichen für die Macht und die Fülle des Heiligen Geistes. Das heißt auf einmal, so wie Jesus angekündigt, ich werde meinen Heiligen Geist ausgießen, es ist so, dass sie sichtlich, physisch auch berührt werden vom Heiligen Geist. Und das ist vielleicht, was irgendwie verstörend ist für manche Christen oder überhaupt, dass vielleicht der Heilige Geist sich auch physisch in irgendeiner Weise zeigt. Ja, ich habe das selbst schon mal erlebt, dass wenn jemand für mich gebetet hat und den Heiligen Geist eingeladen hat, dass ich das irgendwie gemerkt habe. Ohne, dass er mich jetzt angehaucht hat oder so, das hätte ich ja dann wahrscheinlich auch gerochen, aber dass ich irgendwie gemerkt habe, irgendwas passiert hier mit mir. Ja, und das ist nicht dann Gehirngespinst, sondern irgendwie wirkt der Heilige Geist. Und das finde ich schon mal so das erste Ding, was ich lernen darf aus dem Text, zu wissen, Gott will sich uns ausgießen. Gott beschenkt sich uns. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Und das ist der erste Punkt. Ich glaube, der Heilige Geist ist einfach gesandt, damit wir mit Gott in Verbindung treten können. Damit wir Gott erleben können. Diese Zungen, von der hier die Rede sind. Das ist ja das Bild, was Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, so sieht, ist das quasi wie so eine Feuerzunge, dass es so eine kleine Flamme so über den Köpfen der Leute ist. Und dieses Bild finde ich ganz interessant, weil es so eine Analogie zum Alten Testament gibt, weil auch schon im Alten Testament an verschiedenster Weise Gott sich gezeigt hat als Feuer oder als Feuersäule. Wir kennen den brennenden Busch. Oder im Volk Israel, und das finde ich eine schöne Analogie an der Stelle, ist, dass die Feuersäule aufgezeigt wurde als Wegweiser für das Volk Israel, das in der Wüste ist. Das heißt, dadurch wussten sie, okay, da müssen wir lang, da ist die Feuersäule, das ist der Weg, den wir gehen sollen. Und ich glaube, dass auch der Heilige Geist gerade für jetzt Kapitel 3 meiner Predigt wichtig ist, dass die Jünger den Heiligen Geist erleben durften oder mussten, damit sie wussten, okay, das ist die Richtung, in die wir gehen sollen. Gottes Verheißungen, den Heiligen Geist zu schenken, sind für diejenigen, die sich Gott zuwenden. Daher ist mein Fazit von dem, dass der Heilige Geist auftaucht, unbedingt eindeutig als Zurüstung, als Berufung und etwas Verheißungsvolles zu verstehen. Und ich glaube, dass man da die Sehnsucht haben darf, ich habe sie zumindest und ich wünsche mir das auch für unsere Gemeinde, dass wir eine Sehnsucht haben, den Heiligen Geist zu erleben, den Heiligen Geist einzuladen, dass er für uns Wegweiser ist in den Momenten, in denen wir stehen. Und gerade so, wenn ich überlege, dass wir gemeinsam Reich Gottes bauen und hier in dieser Gemeinde, hier an diesem Ort, in diesem Stadtteil. Ich habe natürlich jetzt die Folie leider übersprungen. Beziehung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bereitet einen neuen Weg und die Jünger werden durch den Heiligen Geist zugerüstet. Kommen wir zum zweiten Part, die Predigt. Das ist so eine unglaublich tolle Predigt. Es Es ist folgendermaßen, der Heilige Geist kommt so sehr, dass was mit den Jüngern passiert, was für die Außenstehenden vielleicht ein bisschen verstörend ist. Ja? Die, die den Bibeltext kennen, wissen, was ich meine. Es heißt im Text, es scheint so, als wären sie betrunken. Das heißt, sie wanken und schwanken so und wurden sichtlich erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann gibt es Leute so außenrum, die kriegen das mit und sagen, Mensch, huch, was ist denn da los? Warum trinken denn schon die Jünger so früh, die Jünger von Jesus? Und das Ding ist, Petrus steht dann auf und erklärt es den Menschen, die da stehen und nicht wissen, was passiert. Und er sagt, die sind gar nicht betrunken. Es ist 9 Uhr morgens, da trinkt man nicht und auch wir nicht. Und ich finde das ganz interessant, dass wenn der Heilige Geist kommt, dass es vielleicht gar nicht den Jüngern wichtig war, darauf zu achten, was die anderen denken in erster Linie, sondern sie haben es zugelassen. Sie haben es einfach zugelassen, berührt zu werden vom Heiligen Geist, egal was mit ihnen in dem Moment passiert, was andere denken. Mir wird es wahrscheinlich so gehen, wenn ich da gesessen hätte mit den anderen Jüngern, dass ich dachte, okay, jetzt sind sie erfüllt vom Heiligen Geist und andere Leute könnten was Schlimmes denken. Dann würde ich das vielleicht bremsen oder runterstufen und sagen, hey Jungs, chillt mal ein bisschen. Ja, guck mal, es gucken andere zu und die wissen alle, wir sind die Jünger von Jesus und das könnte negativ auf unseren Herrn Jesus zurückgeführt werden. Über Jesus sagt man ja schon, er war Säufer oder hing mit den Säufern rum. Ja? Und sein erstes Wunder war, Wasser zu Wein und so. Und wenn wir uns auch noch so benehmen, dann wird kein gutes Bild auf Jesus. Das ist nicht der Gedanke, den die Jünger hatten, sondern sie sind berührt worden, sichtlich vom Heiligen Geist, und sie haben es zugelassen. Und Petrus, der fängt jetzt nicht irgendwie eine Apologie an, Apologetik und fängt jetzt an, das zu rechtfertigen. Das ist keine Rechtfertigung, aber er fängt trotzdem an und das zeigt mir auch wiederum, dass sie nicht betrunken waren, sondern Petrus auch klar im Kopf, dass er den Menschen erklärt, was da eigentlich passiert. Das ist so das Erste, was er macht. Er bremst das nicht. Sie achten scheinbar als Jünger nicht darauf, was die anderen denken können. Sie lassen das zu, was Gott gerade macht und unterbinden das Geschehen nicht, nur weil andere das nicht verstehen. Und ich glaube, das kann uns in Gemeinde auch passieren, dass manche andere das nicht verstehen, was wir machen, warum wir uns Gott öffnen, warum wir den Heiligen Geist einladen. Es fängt schon damit an, dass man auf Unverständnis stößt, wenn man sagt, okay, wir haben andere Wertevorstellungen, andere Ethik oder ich glaube tatsächlich, dass es Jesus gab und er gestorben und auferstanden ist. Vielleicht manche Barmbäcker nicht und sagen, du spinnst doch, niemand kann von den Toten auferstehen. Es gibt bestimmte Dinge, die die Leute auch nicht verstehen werden. Aber heißt es, dass ich abweiche von dem, was die Bibel mir sagt, von dem, was ich an Evangelium selbst erlebt habe, an dem, was ich glaube, dass Gott sich ausgehen möchte? Nein. Sondern es wird einfach so sein, dass Leute andere Meinungen haben. Aber Petrus weicht da auch nicht zurück. Er klärt durch den Bezug vom Alten Testament in Joel 3, 1 bis 5, da sagt er im Grunde, schaut mal her, das ist wie in Joel, im Joel, was da erlebt wird, dass der Heilige Geist sich ausgießt und dass Menschen berührt werden. Das heißt, er erklärt ihnen das erstmal mit dem Verstand. Das nächste, was er tut, und das ist so eins der wichtigsten Punkte einer Predigt, ist, dass er das Evangelium und das Kreuz erklärt. Diejenigen, die rumstehen und nicht wissen, was da passiert, da erklärt er erstmal, ey, das und das passiert. Es sind Juden da, die kennen die alten Schriften, die Tora und die Propheten. Und denen erklärt er das. Und was er dann macht, ist sagt, hey, Folgendes, es geht um Jesus. Es geht um Jesus, es geht um das Evangelium. Jesus ist gekommen, dir zu begegnen. Und das ist die Zusage auch heute. Jesus ist gekommen, um dir zu begegnen, um all deine Lasten, deine Sorgen, deine Sünden, deine Ängste zu nehmen. Und die hat er genommen, ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben, aber wieder auferstanden. Somit hat er den Tod und die Sünde überwunden. Und das macht Petrus auf ganz wunderbare Weise und erklärt ihnen das. Und das ist der Kern. Er hält nicht zurück. Ihm ist das nicht peinlich und sagt so, naja, hier, Petrus, der kurz vorher irgendwie dreimal Jesus verleugnet hat und gesagt hat, hey, nee, ich gehöre gar nicht zu dem, dem es irgendwie sichtbar peinlich war. Aber jetzt ist das nicht mehr so, sondern er ist zugerüstet vom Heiligen Geist. Er weiß ganz genau, ich habe einen Grund, warum ich hier bin, und das ist Jesu Namen weiterzugeben, Jesu Evangelium zu erzählen. Und das macht er. Er spricht davon, dass Jesus gekommen ist, um die Menschen zu erretten. Und so ist die Sternstunde der Gemeinde gegründet auf, ich würde sagen als Theologe, auf so ein christologisches Fundament. Er hat sich durch die Rettung allein durch Jesus, ist das, was mich stark macht, ist das, was uns verbindet. Und der dritte Part der Predigt ist, da spricht er über Buße und Taufe. In Vers 37 bis 40 heißt es, als sie aber das hörten, drang es ihnen durch das Herz. Das heißt, die Leute, die das Evangelium so noch nicht gehört hatten, waren berührt von dem, was Petrus gesagt hat. Und als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir nun tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Ganz klar der Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat. Und das finde ich total cool, weil sie nach so praktischen Anwendungen fragen. Ja? Sie hören es, werden sichtlich berührt und fragen, was können wir tun? Und Petrus antwortet eben mit dem, tut Buße und lasst euch taufen. Im Griechischen wird das Wort Metanoia benutzt. Metanoia, das kennt der Biologe, der ein oder andere auch. Metanoia wird in der Biologie das beschrieben, der Übergang von einer Raupe zu einem Schmetterling. Eine Raupe, das ist ja dasselbe Tier, verpuppt sich irgendwann und wird irgendwann zu einem Schmetterling. Fragt mich nicht noch nach mehr Details, weil davon habe ich nicht so richtig eine Ahnung. Aber das wird in der das sei als Metanoia bezeichnet, als Änderung, Veränderung des Wesens, Veränderung des Seins, des Sinnes, da passiert was. Und diesen selben Begriff benutzt Lukas hier, den Petrus wohl gesagt hat, metanoiert. Ja, das ist eine Wortkreation, ja, aber metanoia, denkt um. Es bedarf natürlich einer Anwendung, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich ihm nachfolge, wenn ich ihm nachgehe, dann bedeutet es, dass sich was verändert. Metanoia bedeutet eigentlich, im Straßenverkehr kennen wir das mit einer 180-Grad-Wendung oder im Englischen einen U-Turn. Ja? Man steuert auf was zu, das ist der falsche Weg, der Navi sagt dann, bitte wenden, bitte wenden. Bitte wenden, bitte wenden. Und wenn ich nicht wende, dann wird mein Navi das eine ganze Weile sagen, bis ich mein Navi ausmache oder wirklich wende. Und dann, Metanoia bedeutet tatsächlich, loszulassen, wegzulassen von all den alten Dingen und das anzusteuern, was Gott meint. Und das zieht sich durch mein Herz. Die Ausrichtung des Lebens wird sich komplett ändern. Aus dem Inneren, aus der Verwandlung geschieht auch eine ethische, eine äußere Veränderung. Dann begegne ich auf einmal Menschen anders. Dann lebe ich meine Beziehungen einfach mal nachhaltiger. Dann gehe ich mit der Schöpfung einfach mal auch anders um. Das ist Metanoiern. Das ist eine Sinnesänderung. Hey, liebe Gemeinde, ich möchte für mich, aber auch für uns als Gemeinde, möchte ich, dass wir verstehen, was es bedeutet, wenn wir Jesus nachfolgen, dann heißt es, dass wir unseren Sinn ändern dürfen und müssen, dass wir in bestimmten Situationen andere Entscheidungen treffen, als wir es vielleicht vorher gemacht haben. Es gibt im 2. Korinther 5, 15 bis 17 eine Bibelstelle, die mich auch mein Leben lang durchgeprägt hat, die aber das nochmal auf den Punkt bringt. Da heißt es, wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, auf einmal dadurch, dass die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben und auch wir den Heiligen Geist empfangen dürfen, bedeutet es, dass das Alte, was da war, all meine schlechten Dinge, jeder, der schwarz mag, tut mir leid, aber ich benutze mal dieses Bild, mein schwarzes Gewand ausziehen darf, wegwerfen darf, das schmutzige Gewand, und Gott mir ein weißes Gewand gibt. Und ich damit durch mein Leben gehen darf in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber das bedeutet, dass ich auch in bestimmten Situationen auch andere Entscheidungen treffe als mein altes Leben. Wie gehe ich auf einmal mit meinen Eltern um? Früher bin ich so und so umgegangen mit denen. Ich habe eine kleine Anekdote. Und zwar habe ich wohl die schlimmste Lehrerin der Welt gehabt. Ja, ich weiß, ein paar Lehrer von euch sitzen unter uns. Das war meine Französischlehrerin. Ich habe sie echt, also das war schon sehr, sehr nah an Hassen, ihr Lieben. Und das ist nicht cool. Ich habe sie nicht gemocht. Ich hatte 8 Jahre Französisch und das, was übrig geblieben ist, ist vite, vite à la gare. Schnell, schnell zum Bahnhof. Und ich muss leider an der Stelle sagen, sie ist unter anderem Grund dafür, dass ich nicht so gut Französisch kann, weil sie einfach nicht gut war. Sie war keine gute Pädagogin. Sie hat mir Sachen nicht beibringen können. Ich habe mega mich verstockt. Natürlich habe ich auch Anteil daran. Ich hätte ja auch lernen können. Aber Motivation vollkommen weg. Sie hat mich nicht abholen können. Hey, wisst ihr was? Ich habe so zu Gott gebetet, so, das ist mir wenigstens gelungen, gesagt, so, das ist so eine schlimme Frau und das kann ja nicht sein und Gott, kannst du sie verändern? Und wisst ihr, was passiert ist? Gott hat mein Gebet erhört und auf einmal hatte ich sie in Deutsch. Ich denke so, was soll das? Und dann habe ich nochmal gebetet, Gott, das kann nicht sein, kannst du diese Frau verändern? Gut, ich muss jetzt akzeptieren, dass ich in Deutsch habe. Was passiert? Ich krieg sie in Geschichte. Und dann wird sie meine stellvertretende Klassenlehrerin, mit der ich irgendwie auch meine Freizeit, also nicht Freizeit, aber dem wir irgendwelche Ausflüge machen. Und ich dachte, oh Jesus, willst du mich ärgern? Und ich weiß nicht, das ist vielleicht eine witzige Geschichte, aber es gibt ja auch dramatische Situationen, wo wir beten und denken so, das kann nicht sein. Und auf einmal habe ich mich daran erinnert, an diese Bibelstelle, Metanoia, denkt um. Du bist eine neue Kreatur, Alex, das, wie du betest, das ist dein alter Mensch, aber bete doch mal anders. Und dann habe ich angefangen, sie zu segnen. Also meine Mama hat das irgendwann gesagt und meinte, Alex, segne sie doch einfach. Und ich so, was? Das, warum? Und dann habe ich angefangen, sie zu segnen, jeden Morgen. Und ich habe gesagt, Herr, segne Frau Kossmann. Und ich habe auch gebetet, sie geht mir mega auf den Keks, aber schenk. Aber veränder nicht sie, sondern veränder mich, veränder mein Herz. Schenk mir eine Liebe für sie, die ich nicht habe. So, und dann auf einmal hat Gott was mit mir getan und der hat mich so sehr berührt, dass ich jetzt inzwischen sagen kann, hey, ich habe die Frau gern gewonnen. Ja, ich habe keinen Kontakt mehr zu der. Ich vermute mal, weil sie auch damals schon irgendwie 120 Jahre gefühlt war, schon nicht mehr auf dieser Erde ist. Aber ich bete, dass sie irgendwie in irgendeiner Weise Jesus kennengelernt hat und jetzt bei ihm ist. Und ich auf einmal bin ich netter zu ihr geworden. So. Ja, ich war nicht unnett, ich war kein böser Schüler oder so oder ein böser Mensch früher. Aber auf einmal habe ich sie einfach mal gefragt, ja, Frau Kossmann, wie geht's Ihnen? Und vielen Dank so für die Stunde heute und so, ja. Ja, ist kein Witz, habe ich wirklich gemacht. Also ich bin auch zu ihr hingegangen und habe gesagt, ja, heute habe ich mehr verstanden als gestern. Vielen Dank dafür. So, ja, das, aber ich habe schon versucht, ihr dann irgendwie zu zeigen, hey, so loben und weil ich meinen Sinn einfach da ändern wollte und es ist echt was passiert in mir, ja, sie hat sich nie verändert, sie hat sich null verändert, so, und letzten Endes kann sie auch nichts dafür, dass ich dann nach der 10. dann meine Französisch-Sachen verbrannt habe, aber letzten Endes ist es so, dass bei mir was passiert ist und ich auf einmal im Umgang mit ihr auch anders war und ich glaube, das ist das, was Petrus auch meint und sagt, okay, das ist was wir uns zu Herzen nehmen müssen. Wir müssen andere Entscheidungen treffen, als wir sie sonst bisher getan haben, ja, und darauf komme ich gleich, nämlich ist die Grundlage dessen, warum überhaupt Gemeinde entstehen konnte. Warum Jesus das initiiert hat und gesagt hat, hey, ich möchte, dass ihr Gemeinde lebt, dass ihr Familie seid, dass ihr eine Gemeinschaft seid, die erfüllt ist vom Heiligen Geist, die metanoiert, die umdenkt mit mir, Christus, im Mittelpunkt. Und der nächste Punkt ist Wachstum, oder die Geburtsstunde der Gemeinde, wie das also überhaupt dazu kommen konnte, dass Gemeinde wachsen konnte. Und ich, das ist so mega strategisch jetzt und ich hoffe, ich kann euch noch ein bisschen mitnehmen, aber als einer, der ich mich selbst benenne, als Mensch, der Gemeinde baut, ist es für mich wichtig zu verstehen, wie können wir unsere Gemeinschaft überhaupt leben, dass Leute hinzukommen, dass wir selbst berührt werden vom Heiligen Geist, dass unser Sinn sich verändert, dass wir vorangehen können, überhaupt selbst im Leben mit unserem Problem, mit unseren Schwierigkeiten gelingt, ja, dass unser Leben gelingt mit den Hürden, die wir zu leben haben, aber neben dem noch, dass andere Leute dazukommen, wir sie aufnehmen können in unsere kleine Familie und sie dadurch auch den Heiligen Geist erleben und somit Befreiung der Sünden, Befreiung von den Dingen, die sie so belasten. Und Ich würde gerne, hatte ich schon mal in der Predigt gemacht, aber vorwegnehmen, die Bedeutung von dem Begriff Ekklesia. Ekklesia ist das griechische Wort für Gemeinde. Und Ekklesia ist eine Zusammenkunft von zwei Wörtern, nämlich Ek, das kennt man von Exit, Ex, und das heißt aus, heraus, und Kleroo ist, glaube ich, das Verb dazu, das heißt rufen. Und Ekklesia bedeutet herausgerufen sein. Und das meint es nämlich, dass wir gegenüber der Welt einfach in besonderer Weise herausgerufen sind, in intensiver Gemeinschaft zu treten mit dem Heiligen Geist, mit Gott. Dass wir einen Unterschied machen können, und der Unterschied zeigt sich darin, dass quasi wir berufen sind, in dieser Welt Reich Gottes zu bauen. Dass jeder Einzelne von uns Licht sein darf, an der Stelle, wo er ist, in seiner Familie, auf seiner Arbeit oder in seinem Wohnblock, in dem er ist, die Freunde, die er hat. Und das ist der Unterschied, den wir machen können. Was taten sie? Die Frage, was taten sie? Im Vers 42 heißt es: Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und im Gebet. Und ich dachte, ich pick mir einfach ein paar, das sind bei weitem nicht alle, einfach Bereiche aus, von denen ich glaube, dass die neutestamentliche erste Gemeinde genau das Richtige gemacht hat, um eben das Reich Gottes zu bauen. Ich benutze ganz bewusst dieses Wort, das Reich Gottes bauen. Ich glaube auch, dass das Reich Gottes und Gemeinde angelegt ist auf Wachstum. Wenn ich mir die Schöpfung angucke, ja, dass eine Pflanze wächst, deswegen hatte ich dieses Bild als eine Pflanze genommen, ja, dass wir wachsen, ja, meine Tochter, die lernt täglich hinzu, ja, und wenn ich das so lese, dann denke ich an meine Tochter, ja, wenn sie anfängt zu reden und dann erzählt sie was von gestern, was sie gelernt hat, was ich ihr erzählt habe, und das erfüllt mich mit Stolz, und irgendwie diese junge Gemeinde, diese im geistlichen jungen Menschen, die kommen zusammen und sie verharrten in der Lehre. Und das berührt mich total, weil sie eine lernende Gemeinde war. Eine Gefahr ist immer als Gemeinde, gerade eine Gemeinde, wie alt sind wir jetzt? Wir sind 14 Jahre alt, 15 in dem Dreh. Gefahr einer 14, 15-jährigen Gemeinde ist, dass wir stocken und statisch sind. Ey, und vielleicht geht es uns an manchen Stellen so, dass wir denken, oh, hey, unsere Gottesdienste sind so wie vor 10 Jahren. Oder, hey, da sind wenige dazugekommen. Es kann ja sein, ja, wir dürfen ja auch ein bisschen selbstkritisch gucken. Eine Gefahr ist, dass wir einfach selbst auch in unserem persönlichen Leben stocken und wanken. Hey, wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte ein wachsendes Leben haben und sein. Mein Leben soll wachsen, und damit meine ich nicht per se, dass ich noch größer werde oder so, wird man ja ab 25 schrumpft man ja eher, aber dass ich persönlich geistlich wachse. Ich möchte in einem Jahr sagen, ich bin im letzten Jahr, stehe ich ganz woanders, als ich jetzt stehe. Ich bin geistlich gewachsen. Ich habe mehr Sachen verstanden. Ich habe mehr Sachen einfach Gott vertrauen können in bestimmten Punkten. Das möchte ich in einem Jahr sagen. Und ich möchte, dass wir das als Gemeinde auch können. Dass wir sagen können, in einem Jahr sind wir so und so viel gewachsen. Das ist toll. Und damit meine ich natürlich auch eine gewisse Quantität. Ich wünsche mir, dass andere Menschen diese wunderbare Botschaft von Jesus Christus hören. Aber ich wünsche mir auch, dass jeder Einzelne für sich persönlich auch sagt, ich möchte in meiner Beziehung zu Gott wachsen. Wie auch immer das aussehen mag, da musst du Gott selbst mal fragen, wo sind Herausforderungen in deinem Leben? Wo musst du einfach Dinge annehmen und glauben, vertrauen, überzeugt sein von Dingen, die du nicht siehst, ja, oder wo musst du bestimmte Entscheidungen treffen, wo darfst du gegenüber anderen auch einen ethischen Standpunkt vertreten und deinen Glauben wachsen lassen. Aber sie war immer lernende Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde. Die Lehren waren dann nicht theologische oder dogmatische Inhalte, sondern meist Geschichten von Jesus. Die Apostel haben eigentlich das erzählt. Sie haben nicht die Tora ausgelegt oder so, ja, sondern es waren Geschichten, die sie mit Jesus erlebt haben. Hey, wisst ihr noch, als Jesus den Typen die Sünden vergeben hat, der durch das Dach gelassen wurde und dann ist auf einmal aufgestanden und gegangen? Wisst ihr das? Ja, ich erinnere mich. Und ey, die wissen das noch nicht, das erzählen wir. Oder wisst ihr noch, wo Jesus den Blinden geheilt hat? Und ach so krass, das hat er gemacht. Und das ist das, was Glauben weckt. Sie blieben dran in der Lehre der Apostel. Es heißt, sie waren täglich einmütig beieinander. ey, ihr Lieben, wenn wir jetzt entscheiden würden, täglich einmütig beieinander zu leben, ich glaube, der ein oder andere würde sagen, so, oh, der geht mir auf den Keks, ich kann jetzt nicht jeden Tag mit der Person verbringen, so. Und das ist vielleicht gar nicht mal böse gemeint, weil es ja unterschiedliche Charaktere gibt. Und das finde ich ja das Wunderbare an Gemeinde Gottes, an dem, was in Apostelgeschichte 2 passiert ist, ist, dass auf einmal ein Haufen, und es waren nicht nur 100, wie wir es sind, oder jetzt sind wir vielleicht so 60 heute Morgen, sondern es waren 2000, 3000, 5000, es kamen mehr und mehr dazu. Täglich kamen welche hinzu. Und sie haben entschieden, beieinander zu sein, voneinander zu lernen. Wie sie es organisatorisch gemacht haben, war meist so in Hauskreisen, in Hausgruppen, wie wir es auch haben. Wir haben auch Hauskreise oder Hausgemeinden. Und das ist das Besondere. Und ich glaube, dass der Heilige Geist so einen ganz maßgeblichen Anteil daran hat, dass es möglich ist, dass so unterschiedliche Charaktere, und ich mag euch nicht nachfragen, was ihr gewählt habt am 26. Ja, weil ich bin mir sicher, wir haben ja alles dabei. Ja, würde mich nicht wundern, auch wenn ich glaube, dass ich richtig gewählt habe. Nein. Das halten wir aus. Ja, vielleicht ist es sogar noch mehr ein Aushalten. Ich weiß, es gibt hier große St. Pauli-Fans und große HSV-Fans. Im natürlichen Leben würdet ihr nicht miteinander reden. Ja. In manchen Gottesdiensten sitzen diese beiden Persönlichkeiten zusammen. Und sie halten es aus. Ja? Und so gibt es auch andere Ansichten. Und irgendwie glaube ich, dass der Heilige Geist ganz maßgeblich uns hilft, bestimmte Konflikte, bestimmte Dinge, die wir aushalten müssen, damit klarzukommen. Weil er derjenige ist, der Frieden schenkt. Daher glaube ich, dass eine Zurüstung durch den Heiligen Geist einfach ein Muss war, damit diese Gemeinde entstehen konnte. Sie verkauften all ihr Eigentum. Das ist vielleicht jetzt so eine Sache, mit der wir gar nicht so unbedingt verbunden sind. Wobei anders gesagt, wir dürfen es nicht verstehen als Kommunismus oder als Sozialismus oder so. Das war damit nicht gemeint. Es war aber so, dass die junge Kirche, die junge Gemeinde in Jerusalem angefangen hat. Es gab manche Menschen, die gesagt haben, hey, ich bin sehr wohlhabend, ich habe hier ein paar Gebäude und so und Geländen, die ich verkaufen kann, mein Weingut oder sonst was. Und sie haben dieses Geld einfach investiert in junge Gemeinde und auch in andere Menschen, weil sie einfach berührt waren. Sie hatten Barmherzigkeit und haben gemerkt, hey, es gibt Leute, die sind so mega bedürftig. Sie sind mega bedürftig und brauchen Hilfe. Und andere waren halt so sehr berührt vom Heiligen Geist, dass sie gesagt haben, hey, wir investieren da. Und ich muss sagen, wir als Gemeinde haben das auch schon erlebt und erleben das immer wieder, weil das ist ja unser Konstrukt als freikirchliche Gemeinde, auf Spendenbasis einfach ja nicht nur am Leben zu halten, sondern hier Reich Gottes zu bauen. Und ich erinnere diejenigen, die dabei waren, aktiv, nicht nur mit Händen, sondern auch mit ihren Portemonnaies, dass wir irgendwann mal das zweite OG, das war vor meiner Zeit, aber das zweite OG in Angriff genommen haben. Wir haben angefangen, mehr Miete zahlen zu müssen. Ihr habt unglaubliche Arbeit geleistet, das Ding da umzubauen, damit unsere Kinder einen richtig schönen Kindergottesdienst erleben dürfen. Ja? Ich war selbst nicht dabei, aber ihr werdet euch erinnern, das wurde da hinten in Reginas Büro Kindergottesdienst angeboten. Aber jetzt, weil Leute angefangen haben zu investieren, ihr Geld zu geben, wir sagen ja immer einen Zehnten geben oder Kollekte oder wie auch immer das in der Kirche hieß, das investiert wurde. Und für den einen ist ein Schein viel oder eine Münze, für den anderen viel. Und das finde ich so wunderbar, dass wir berührt werden vom Heiligen Geist, weil auch da ist das freiwillig. Jeder, der gibt, gibt freiwillig. Klar, geben wir eine Empfehlung aus und sagen, hey, das wäre gut, weil wir auch irgendwie rechnen müssen. Wir haben unsere Miete zu zahlen. Aber ich merke selbst, wie einfach wir eine Gemeinschaft sind, die angerührt wird vom Heiligen Geist und sagt, hey, ich bin bereit, was zu geben. Ich bin bereit, was zu investieren. Und ich glaube, wir machen da an der Stelle was Gutes, wenn wir wissen, okay, wir investieren. Und ich selbst, und dafür bin ich euch bis heute und werde ich es auch immer sein, bin mega dankbar, dass ihr investiert, dass ich hier sein darf. Das ist so ein Segen für mich, dass ihr bereit wart, auch euch berühren zu lassen und zu sagen, ja, Alex, wir wollen, dass du kommst. Und das zeigt mir, dass wir an dieser Stelle auch was Richtiges machen und gemeinsam investieren. Die Gemeinde war auch eine betende Gemeinde. Gebet nicht als Ritual, sondern als Gespräch in einer Beziehung zwischen Vater und Sohn, zwischen Tochter und Mutter, zwischen einem Kind und seinem Elternteil. Und ihr Lieben, ich bete so, und ich weiß von einigen von euch anders, von euch anderen auch, dass ihr so zu Gott betet, als wäre euer Vater, wärt ihr ein kleines Kind. Und ich muss sagen, das ist völlig in Ordnung. Wir dürfen auch mal Kinder sein, ja? Und gerade in Bezug auf Gott dürfen wir zu ihm kommen und ganz naiv Kind sein und sagen, Gott, ich gebe dir alles hin. So wie ich zu ihm gebetet habe, wegen meiner Französischlehrerin, gesagt, hey, die geht mir mega auf den Keks. Ich habe ja da förmlich irgendwie mein Ärgernis ausgeschüttet, und das dürfen wir. Ja, und ich merke das im Gespräch mit meiner Tochter, wissen das auch, dass man zu seinem Elternteil kommen kann, wenn man Aua hat, wenn man irgendwie genervt ist, ja, wenn man irgendwie einfach nur kuscheln möchte. Und so dürfen wir auch zu Gott kommen. Und ich glaube, so hat die frühe Gemeinde auch gebetet. Eben auch das Bewusstsein, nicht aus eigener Kraft, sondern mit der Hilfe des Heiligen Geistes, zuerst im Gespräch mit Gott zu stehen, bevor man sich der Welt stellt. Die letzten beiden Punkte ist eine glückliche Gemeinde. In Vers 47 heißt es, oder ich sag mal ab 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, also gingen auch zum Tempel und brachen zu Hause das Brot und nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Das überliest sich schnell, mit Jubel, sie haben sich gefreut. Sie lobten Gott, das hat auch mit Freude zu tun, hatten Gunst beim ganzen Volk. Sie brachen mit Freude das Brot, Freude war maßgeblich ein Teil des wachstümlichen, ich nenne es mal Erfolg, ja, in Anführungsstrichen, der frühen Kirche. Die Freude, die eben tief im Herzen war, nicht eine äußerliche Freude, so, ha, mir geht's gut, so, sondern eine innerliche Freude, eine Freude, die von innen her kam, die ihnen niemand rauben kann. Freude war ihr Antrieb. Umstände und Probleme blieben der jungen Kirche nicht aus. Sie wurden verfolgt, ja, also ein paar Jahre später ist das so, sie wurden abgestempelt als jüdische Sekte, sie wurden verfolgt, sie hatten ihre Probleme, aber was sie hatten, war eine tiefe Freude über Gott und über das, was er Gutes getan hat. Und sie haben daran festgehalten und haben sich trotzdem mit Freude und Jubel getroffen und gesagt, Gott, wir loben dich, wir preisen dich. Trotz der Umstände über diese Dinge haben sie darüber hinausgeschaut und Hoffnung und Perspektive behalten. Sie priesen die großen Taten Gottes an. Nie vergaßen sie, wem sie das alles zu verdanken hatten. Und der letzte Punkt, vielleicht für den einen oder anderen auch herausfordernd, es gibt noch ein paar mehr, aber für heute Morgen soll das reichen. Sie taten viele Wunder und Zeichen. Sie sind Menschen begegnet in ihrem Leiden. Sie sind Menschen begegnet, die krank waren, die aussätzig waren, die Probleme hatten in wirtschaftlichen Dingen. Sie waren konfrontiert mit dem Leid der Welt, in der kleinen Welt, in der sie sich bewegen. Hey, und wenn ich ehrlich bin, das sind wir auch. Das sind wir auch, wenn wir nicht gerade blind durch Barmbek durchlaufen oder so. Und vielleicht gibt es ja auch schon Leiden in unserer Familie. Vielleicht gibt es ja auch schon Leiden irgendwie bei meinem besten Freund, meiner besten Freundin, meiner Schwester, Bruder, wo auch immer, auf dem Arbeitsplatz. Und uns begegnet Leid. Aber das, was die Jünger irgendwie selbst bei Jesus erlebt haben und Jesus die Verheißung ihnen gegeben hat, die werden auch größere Wunder tun, dem sind sie nachgegangen. Sie haben viele Wunder und Zeichen vollbracht, auf der Grundlage der göttlichen Wahrheit und der Zusage Gottes. In Vers 43 heißt es, es kam aber über jede Seele Furcht. Nicht Furcht im Sinne von Angst und was passiert hier, sondern Ehrfurcht. Dieses, wow, Gott, boah, das ist das, was du tun willst? Gott, du bist unglaublich groß, ich kann es kaum fassen. Das ist mit Ehrfurcht, mit Furcht gemeint. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Es gibt Stellen, wo einfach Leute im Schatten der Apostel waren und sie wurden geheilt. Sie mussten nicht mal berühren oder nur den Saum des Gewandes anfassen. Und das waren unglaubliche Dinge. Und was, wisst ihr, was ich mir wünsche, ist, dass Menschen, die hier reinkommen und eine Berührung mit dem Heiligen Geist haben und wir in irgendeiner Weise Kontakt haben, dass sie ein Wunder erleben in ihrem Leben. Und ein Wunder, das kann bei jedem anders aussehen. Ein Wunder kann auf einmal sein, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Ein Wunder kann sein, dass dein Herz sich verändert und du auf einmal deine Lehrerin ganz anders anschaust, als du es vorher gemacht hast. Ein Wunder kann sein, dass du eine neue Liebe zu deiner Mutter, zu deinem Vater verspürst. Ein Wunder kann sein, dass du geheilt wirst von irgendwelchen Dingen. Wisst ihr was? Das will ich hier sehen. Das ist neutestamentliche Kirche und ich möchte das sehen, dass es auch in unserer Zeit möglich ist. Der Text schließt mit: der Herr aber fügte täglich hinzu, die sich retten ließen. Es gibt neue Zahlen, ich habe sie jetzt nicht aufgeschrieben, ich habe das in den Nachrichten gelesen, dass sowohl die katholische als auch evangelische Kirche einen Schwund an Mitgliedern hat, weil einfach Leute versterben und dann nicht mehr Mitglieder sind. Es kommen nicht neue Leute hinzu oder wenige und Leute gehen auch raus. Ja, und das kann man vielleicht, um ehrlich zu sein, muss ich sagen, da blutet mein Herz so. Man könnte sagen, als Freikirchler sieht man dem ein bisschen entspannter entgegen, weil Freikirche nachweislich wächst so, aber darum geht es mir gar nicht, sondern da blutet mein Herz zu sehen, so dass es irgendwie scheinbar gar nicht mehr relevant ist, Kirche zu sein oder zu leben oder wie wir sie leben. Und ich möchte das sehen, dass wir einen Ort haben und das ist mir egal, ob mit der Überschrift katholisch oder evangelisch oder freikirchlich, das ist völlig egal. Oder Mülheimer, Mülleimer. Das ist Wurst. Ja. Ich möchte ein Ort sein für uns hier, dass wir eine Begegnungsstelle sind, wo Menschen Gott erleben können, wo wir die, als Gemeinde die Hoffnung der Welt sein können. Und ich habe ein Video mitgebracht, das gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz an. Mir wurde gesagt, wir hatten da auch schon mal, das wurde auch schon mal gezeigt. Für diejenigen, die das kennen, genießt das. Ihr wisst, da ist so ein kleiner Plot-Twist drin. Für die, die das nicht kennen, haltet das erstmal aus, weil das ist vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt, was ihr hört. Und danach steigen wir gleich ein in Lobpreis und Anbetung. Nach dem Video dürft ihr gerne mit aufstehen. Ihr dürft gerne nach vorne kommen, Abendmahl nehmen und euch daran erinnern, was Jesus Gutes getan hat, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, damit wir leben können.
Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt? Nein. Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.